Ja, herzlich willkommen heute Morgen, dem Gottesdienst. Ich freue mich, seid ihr alle gekommen. Mir hat die Stimmung wirklich gefallen vorhin. Dem Donutverkauf, das ganze Gewusel, ich finde das super. Die Church soll wirklich leben. Und das soll sich auch wirklich ausdrücken, soll man wirklich auch spüren. Finde ich genial. Wir sind ja dran, den Römerbrief miteinander anzuschauen und wir wollen eigentlich im Römerbrief weiterfahren. Dazu möchte ich zuerst schnell in einen kurzen Abriss geben, damit wir alle wissen, was eigentlich schon alles in diesem Römerbrief diskutiert worden ist und wo wir jetzt sind. Also, der Paulus legt im Römerbrief die Glaubensüberzeugung in der ausführlichsten Art und Weise dar, wie man es machen kann. Er beschreibt, was eigentlich unser Glauben ausmacht. Er definiert das. Und der Römerbrief von Paulus ist wirklich Grundlage geworden von ganz vielen Bewegungen und Überzeugungen. Die ganze reformatorische Denkweise von Luther basiert sich primär auf dem Römerbrief. Das, was der Paulus schreibt, was der Weg vom Mensch und der Weg im Glauben vom Mensch ist, ist das, was der Luther dazu bewegt hat, wirklich sein altes Glauben, das er hatte, wirklich über den Haufen zu führen und die ganze Reformation anzustossen. Aus der Reformation sind ganz viele andere Bewegungen gekommen. Das heisst, für alle reformatorischen Bewegungen und alles, was danach gekommen ist, ist der Römerbrief eine absolut entscheidende Grundlage gewesen. Genau. Der Paulus stellt sich zuerst vor, weil der Römer hat er nicht kennt. Er schreibt dort einem Volk, das er nicht kennt, einer Gruppe, die er nicht gesehen hat, im Gegensatz zu all den anderen Briefen, die er dann schreibt, wo er bereist hat, und er schreibt auch eben im Römerbrief seine Glaubensüberzeugungen und adressiert nicht Schwierigkeiten, die sie in der Gemeinde, wie sie in den anderen Briefen der Fall ist. Stellt sich vor, seine Pläne, was er vorhat, wo er her noch reisen will, dass er sie besuchen und so weiter. Und er fährt an und zeigt den Weg vom Mensch auf. Und fährt dort an und sagt, okay, der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ist in dem und dem gefallenen Zustand. Und er ist in dem Sinn ohne Gott. Und beschreibt dann auch die Armseligkeit und die Traurigkeit von diesem Zustand, wenn ein Mensch Gott nicht kennt. Und er beschreibt auch, dass eigentlich die Menschheit an sich echte Chancen hat, Gott kennenzulernen, wenn sie sich genau herumschaut und das will sehen. Geht dann weiter und tut nachher nach dem Tiefpunkt eigentlich von der Menschheit, dem Zustand von der Menschheit, wo wir uns drinnen befinden, wenn wir den Herrn nicht kennen, den Weg aufzeigen, was passiert, wenn wir aufgrund vom Glauben oder Gnade, von der Annahme von Merk Jesu Christi gerettet werden. Und beschreibt dann den Weg von der Rettung aufgrund von dem, was Jesus Christus da hat, und fährt nachher an zu entwickeln, was wirklich alles möglich ist, wenn wir uns auf den Glauben berufen und in diesem Glauben wirklich wachsen wollen. Was wir für Verheißungen, für Zusagen, für Hoffnungen haben. Was für eine Möglichkeit, dass wir haben, wenn wir den Weg mit Jesus Christus wirklich beschreiten und im Glauben wirklich wachsen wollen. Und dass wir schlussendlich nachher echt die Möglichkeit haben, wirklich wieder zu herrschen in unserem Leben. Er zeigt dann über vier, fünf Kapitel auf, wie der Mensch wieder zur Herrschaft über sein eigenes Leben durch Jesus Christus kommen kann. Wie er vorher gar nicht unter der eigenen Herrschaft war, hat schon das Gefühl gehabt, er hätte, ist aber überhaupt nicht so. Und mit dem Glauben, mit dem Werk, das der Herr tut in unserem Leben, können wir wieder Herrschaft haben in unserem Leben. Wir können einfach herrschen über all das, was uns versucht, das Leben schwer zu machen. Und nachher kommt er im Kapitel 8 auf die grosse Zusage, auf die grosse Verheißung von Gottes Gnade und Treue, dass es einfach nichts gibt, was uns von dem, was der Herr für uns da kann, trennen kann. Dass der Herr die Fähigkeit hat, all das, was passiert in unserem Leben, echt zum Guten zu wenden. Der Herr ist nicht die Schuld an dem, was passiert in unserem Leben. Aber der Herr ist die Schuld an allem Guten, was daraus wird. Ganz grosser Unterschied. Ganz wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Und der Herr kann dann wirklich in unserem Leben extrem viel bewirken, hat uns eine unglaubliche Sicherheit gegeben. Und kommt dann auf die Verheißung, die Zusagen, die er hat für uns, und sagt, hey, es gibt nichts, was ich trennen von meiner Liebe zu euch. Es gibt nichts, was irgendwo dort zwischen kann stehen. Das Einzige, was ist, wir können selber signifikant im Weg stehen. Und das können wir wirklich. Das geht ganz gut von dem her. Oder? Und mit dieser Verheißung kommt er nachher in ein Zwischenkapitel, und da sind wir jetzt dran, wo er davon redet, was mit dem Volk Israel passiert. Und ein grosser Teil, gerade am Ende vom Kapitel 8 und am Anfang Kapitel 9, kommt das Thema, wo wir doch jetzt in der letzten Jahr relativ intensiv angeschaut haben, das Thema Vorherbestimmung, Prädestination. Kann ich überhaupt auslesen? Kann ich überhaupt frei entscheiden? Oder ist von Anfang an schon alles vorgegeben, definiert? Wir haben herausgefunden, es ist beides. Und zwar aus dem Grund, weil Gott in seiner absoluten Souveränität es herbringt, den Mensch auf seinem Weg mit seinem freien Entscheidungswillen, den er hat, so zu positionieren, dass seine Entscheidungen vom Mensch schlussendlich genau das bewirken, was der Plan Gottes vorhat. Beispiel Judas. Oder? Dazu gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir haben ganz viele Könige und Leute im Alten Testament, die der Herr aufgrund von ihren Entscheidungen gebraucht hat, damit das Volk Israel den Weg gelaufen ist, was jetzt laufen soll. Und gleich haben sie immer auch frei entschieden. Aber weil der Herr so einen souveränen Überblick hat, kann er das Ganze so orchestrieren und organisieren, dass es eben genau so geht, wie er geplant hat. Und das haben wir relativ früh ausführlich angeschaut. Und jetzt wirklich in der Situation, wo wir schauen, ja, was passiert eigentlich mit dem Volk Israel? Oder? Das Volk Israel, wo das Gottes auserwählte Volk ist, das ist immer noch so. Das wird sich auch nie ändern. Das Volk Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Punkt. Das ist so. Aber warum hat das sein auserwählte Volk, wo wirklich die ganze Lehre, die ganze Instruktion gehabt hat, das nicht ergriffen und nicht checkt und wirklich auf die Diskussion von der Tatsache, dass der Mensch, ob Jod oder Heid, ganz starke Veranlagung hat, selber versuchen, den Weg zu finden und selber versuchen, den Weg zu machen. Und wir haben das letzte Mal gesagt, es ist nicht eine Frage von der Weg, sondern es ist eine Glaubensfrage. Es ist und bleibt eine Glaubensfrage. Glaube ich, dass Jesus Christus und der Herr in seiner Souveränität durch das Wirken vom Heiligen Geist meinen Weg wirklich gut führt und vertraue auf ihn oder probiere ich immer selber zu mischeln. Versuche ich selber einen Weg zu finden, wo ich das Gefühl habe, dass er gut ist. Und ich sage euch eins, es kommt nicht gut, wenn wir selber probieren. Es tut mir leid, ich muss euch enttäuschen. Egal wie smart ihr seid, es kommt nicht gut. I'm very sorry. Es kommt viel besser, wenn ihr dem Herr vertraut in dem Sinne, auf dem Weg läuft, der Herr für euch parat hat. Und das Volk Israel hat mit vollem Eifer wollen, das Gesetz erfüllen aus eigener Kraft. Und sie haben es nicht geschafft. Und weil sie das nicht wirklich wollen ablegen, sondern wollen dranbleiben, haben viele vom Volk Israel besitzen, der Lösung im Messias Jesus Christus nicht gefunden. Und die Heiden, die überhaupt nicht gecheckt haben, wie verloren dass sie sind, zu denen gehören wir alle hier, haben Glück gehabt und plötzlich ist der Herr gekommen und ihnen die Botschaft gebracht und sie hat gedacht, oh, die ist mega cool, das glaube ich. Und sie sind natürlich zum Teil hässig geworden auf die Heiden und es hat relativ intensive Herausforderungen gegeben, hat der Herr auch wieder so orchestriert, sonst wären nämlich alle Gläubigen in Jerusalem geblieben und das hätte er nicht wollen. Ihr seht, der Herr hat in seiner ganzen Planung alles im Griff und schaut schlussendlich, dass das, was er will, tatsächlich stattfindet. Sind wir in dieser Diskussion drin, was jetzt mit dem Volk Israel wirklich ist. Ich werde jetzt mit euch anschauen, ab Römer 10, 14 bis 11, 10, wie das ein Stück weit weitergeht in dem Ganzen. Ich werde noch schnell den Vers 13 lesen vom letzten Mal, der heisst, denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage aber, haben sie es nicht gehört? Doch, es ist in alle Landen ausgegangen, ihr Stall und ihr Wort bis an die Ende der Welt. Ich frage aber, hat es Israel nicht verstanden? Als erstes spricht Mose, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk. Über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Ich offenbarte mich denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber spricht der, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass es die volle Welt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre haben sie niedergerissen, ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit. Ein Rest ist geblieben, der erwählt ist aus Gnade. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aufgrund von Werken, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Erwählten aber haben es erlangt, die übrigen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen gegeben einen Geist der Betäubung, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Falle werden und zur eigenen Schlinge und zum Ärgernis zu ihrer Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihre Rücken beuge alle Zeit. Das ist der Abschnitt, den wir heute anschauen wollen, wo es darum geht, wie es dem Volk Israel geht in dem Ganzen. Und gleich auch denke ich, dass ihr werdet merken, dass ihr mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit noch auch wiederfinden in diversen Elementen, die wir hier anschauen. Zu mir haben relativ viel über die Predigt diskutiert und haben festgestellt, es ist wichtig, dass wir als Menschen, die den Herrn kennen, oder noch nicht kennen, je nachdem, und kennenlernen, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, nicht einfach denken, ah, wenn es nicht für mich geschrieben ist, geht es mir nicht an. Es geht hier ums Volk Israel. Das andere ist auch so, wenn es spezifisch für das Volk geschrieben ist, geht es mir vielleicht tatsächlich nicht an. Und gleich hier kommen wir jetzt zu einem Abschnitt, wo der Paulus einfach beschreibt, wie die Situation ist von den Juden in dem Ganzen innen. Und vorher ist ja, ganz am Schluss vom letzten Abschnitt, die zentralste Zusammenfassung vom Glaubensbekenntnis, wo die Rettung von einem Menschen aus Macht geschrieben. Und zwar Römer 10, Vers 9 und 10 ist die kondensierteste Version vom Evangelium, die den Menschen bringen können. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so bist du gerettet. Das ist die Kernaussage vom Evangelium. Mehr braucht es nicht. That's it. Und er sagt ja, im Vers 13, wer den Namen des Herrn anruft, soll selig oder gerettet werden. Das Gleiche. Das heisst, wenn wir das Bekenntnis aussprechen, dann gehören wir dazu. Und jetzt kommt die Aussage eben nachher, wo ich die Kaskade, die habe ich schon lang in meinem Kopf. Die kommt mir immer und immer wieder in den Sinn. Und er beschreibt, wie das geht. Wie sollen sie den Namen vom Herrn anrufen, wenn sie noch gar nichts wissen davon? Und das ist eine spannende Reihenfolge, wo es geht, okay, zuerst kommt, wie sollen sie den anrufen, wo sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie den glauben, wenn sie nichts gehört haben von ihm? Wie sollen sie etwas hören, wenn sie nicht eine Predigt hatten? Und wie sollen sie predigen, wenn sie nicht geschickt worden sind? Und wie sollen sie geschickt werden, wenn sie das Wort Gottes nicht verstehen? Das ist der Weg. Das ist der Weg, was muss gehen. Ohne diesen Weg kommst du nicht dazu, dass der Herr als die Retter anrufst. Wenn man das jetzt umkehren, es heisst, es muss anfangen mit dem Wort Gottes. Es fängt alles an mit dem Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Es fällt alles an mit dem Wort Gottes. Das ist wichtig. Es fällt an mit dem Wort Gottes. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Im Anfang ist das Wort. Und mit dem fängt es an. Und das ist, das Wort Gottes ist. Da müssen wir nicht diskutieren. Auch wissenschaftlich, faktisch, historisch-wissenschaftlich, das Wort Gottes ist. Es gibt kein Buch, wo nur annähernd so viele wissenschaftliche Belege dafür da sind, wie das Wort Gottes. Wir reden von hundertfachen Faktoren gegenüber anderen Wörtern, gegenüber anderen Büchern. Das Wort Gottes ist. Und mit dem fängt es an. Und nachher, wenn das Wort Gottes ist, dann muss Wort Gottes predigt werden. Das ist, was ich probiere, jeden Sonntag. Oder andere. Predigen. Die Botschaft vom Wort Gottes muss gesprochen werden. Ganz, ganz wichtig. Wenn die Botschaft vom Wort Gottes nicht gesprochen wird, dann nützt sie nicht das, was sie soll. Sie kann das nicht ausrichten. Und Gott sagt mir ganz etwas Spannendes. Er sagt, das Wort, das ich aussende, wird nicht zur Erde zurückkommen, sondern wird genau das ausrichten, was ich dazu geschickt habe. Das Wort muss predigt werden. Jesus Christus hat nichts mehr gemacht als predigt, was auf dieser Erde ist. Nichts mehr gemacht als das Wort Gottes predigt. Das war seine wichtigste Botschaft. Nach dem Predigen kommt es hören. Ah, schützt das mal euch ein Teil, nicht meinen. Es ist hören. Und wir werden später zum Thema hören noch einiges sagen. Aber das Dreifach, was ist, du hast das Wort Gottes, das wird geschickt, wird predigt, wird manchmal gehört und manchmal nicht gehört. Und nachher, wenn man es hört, dann glaubt man dran oder glaubt nicht dran. Und wenn er daran glaubt, dann ruft man den Herrn an oder ruft ihn nicht an. Es ist immer eine Entscheidung zwischen ihnen, ist wichtig. Auch der Erde. Und das ist die Reihenfolge. Und er sagt, das ist seine Reihenfolge. Und plötzlich schiebt er etwas zwischen. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten. Das Wort Gottes predigen ist lieblich. Es ist gut, es ist positiv, es ist lebensspendend. Es ist lieb, im richtigen Verständnis vom Wort lieb. Das ist wichtig. Aber es ist lieb, das ist wichtig. Das Wort Gottes wird nicht in Zorn predigt. Und als Donnerwetter vom Himmel oben runter. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute oder das Evangelium verkündigen. Wichtig. Die Botschaft vom Wort Gottes ist lieb. Wenn jemand hätte geschrieben, weiss nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet. Das ist wieder genau das Gleiche. Das Wort Gottes ist lieb. Oder? Und das ist seine Message da drin. So läuft es ab. Oder? Und nachher, weil es so abläuft, kommt er natürlich mit der Frage wieder, wie er ist in dem ganzen Römerbrief. Und sagt dann, ja, haben sie es denn nicht gehört, Juden? Haben sie es denn nicht gehört? Mal natürlich haben sie es gehört. Es heisst, es ist in alle Lande ausgegangen, im Vers 18, ihr schallt ihr Wort bis an die Enden der Welt. Das hat der David geschrieben in einem von seinen Psalmen. Und wenn wir es aufs Volk Israel beziehen, ist es definitiv so, dass das Volk Israel wirklich alle gehört haben, was es geht. Ihnen ist predigt worden. Ihre ganze Nation ist so aufgesetzt worden, dass es predigt worden ist. Ein Stamm von diesen 12 hat nur eine Aufgabe gehabt. Das Wort Gottes predigen. Und der Herr anzubeten. Der hat nur die Aufgabe gehabt. Das war alles. Die Leviten waren nur da, um das Wort Gottes zu predigen. Und der Herr anzubeten. Ihn gross zu machen. Jeder 12 hier. Etwa. Und Levi war nicht der kleinste Stamm. Dann haben wir gesagt, nein, der Zwölfte würde predigen. Ich kann mich entlasten. Jakobus hat zum Glück, er soll nicht alle Lehrer werden. Also seid ihr entbunden von dem her. Aber einfach nur, dass ihr seht, wie gross das dem Herr das Anliegen war, dass sein Volk seine Botschaft gehört. Ein ganzer Stamm hat nur das gemacht. Also haben sie es definitiv gehört. Und haben sie es nicht verstanden? Ja und nein. Ich glaube, sie haben einen grossen Teil verstanden und gleich haben sie es irgendwie nicht ganz verstanden, weil sie es immer selber probiert haben. Und das hat es dann die Spannung gegeben und die ist dann wieder aufgeführt in dem Zusammenhang, dass sie eifersüchtig werden auf ein Nicht-Volk gegenüber einem auserwählten Volk. Das Nicht-Volk, das sind die Heiden. Das sind wir alle. Wenn ihr jüdischen Ursprung seid, hättet ihr Glück gehabt, noch viel besser. Aber wir sind prinzipiell ein Nicht-Volk. Ein unverständiges Volk. Weil sie eigentlich verständig waren, weil sie die Message hatten, sie haben die Botschaft gehabt. Sie haben es gehört und haben es können verstehen, was sie wollen. Und es hat so gegeben, und da kommt die Frage natürlich, wo dann irgendwie zwischen noch hätte Gott sein Volk verstoßen in dem Ganzen, weil sie es nicht gecheckt haben. Und das ist ganz wichtig, das ist etwas, wo leider zum Teil in gewissen Orten so verstanden wird. Er sagt, ja, das neue alte Israel gilt nicht mehr, es gilt nur noch das neue Israel, das auserwählte Volk Gottes, all die, die es erstens angenommen haben. Das stimmt nicht, das ist nicht korrekt, das ist wichtig. Gott hat sein Volk ganz klar nicht verstoßen. Sein Volk ist sein Volk. Und wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt und ein bisschen schaut, was im Weltgeschehen passiert, dann merkt ihr, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Im Gegenteil, dass genau das passiert und über sein Volk ausgesprochen hat, dass sein Volk wieder gesammelt wird, und zwar in Israel. Und das findet statt. Das passiert genau so, wie es vor aber Hunderten oder sogar Tausenden von Jahren verheißen worden ist. Genau so passiert es. Gott hat sein Volk definitiv nicht verstoßen. Ganz wichtig. Und der einfachste Beweis ist der Autor selber von diesem Brief. Der Paulus ist ein absolut zu tiefst gottesfrüchtiger Jude. Als Pharisäer, als Schriftgelehrter, der genau gewusst hat, was das Wort Gottes sagt. Er ist definitiv ein Vollgas-Jod, der gerettet worden ist. Also hat er sein Volk definitiv auch nicht verstoßen. Oder? Und dann geht man auf die Geschichte, das haben wir schon angeschaut, das mit dem Überrest, wo der Elias sagt, ich bin der Einzige. In seinem Frust, als er mit Isabel ein Knatsch hatte, oder, und ihm die wirklich auf den Keks gegangen ist, ist er geflüchtet und wachkriegt und hat Panik geschoben und gesagt, ich bin der Letzte, hilf mir, Herr! Und dann sagt er, hey, weißt du, sie haben noch 7000 Mann vorbehalten, die die Knie nicht beugt haben vor der Bahn. Es wird und hat immer einen Überrest im Volk Israel, wo der Weg mit dem Herr findet. Wo der Weg mit dem Herr geht. Genau. Und nachher kommen wir zu einem interessanten Abschnitt, wo ich denke, wo wir uns noch ein paar weitere Gedanken dazu machen.
Ja, der Paulus und wie er seine Sachen erzählt. Ich merke, manchmal wünsche ich mir so wirklich den Zusammenhang zu sehen zwischen den Heiden und dem Volk Israel. Was geht dort wirklich ab? Zum Glück haben die Juden nicht allzu gut zugelassen und das gerade alles umgesetzt. Der Cornelius ist mir in den Sinn gekommen, wo es wirklich rausgegangen ist zu den Heiden. Und die Heiden haben können empfohlen. Und dann auch einfach der Plan vom Herrn dahinter. Und wenn er einfach die Leute gebraucht hat, er hat nachher in Paulus in der Apostelgeschichte auch gesagt, geh nicht auf Jerusalem. Der Heilige Geist kam und hat gesagt, geh nicht auf Jerusalem. Und dann gleich das, was er sich vorenthalten hat. Bis heute. Elia steht am Ende und hat gesagt, hey, haben wir noch 7000 Mann vor. 7000 Mann ist recht viel. Und auch so, der Herr hat sich immer etwas vorenthalten. Stellt euch vor, wie durch manches Mu und wie durch manche Hand die Bibel schon ist, bis sie hier bei uns zu Redner gelandet ist. Das ist eine riesige Story dahinter, wo wir manchmal keine Ahnung haben davon. 2-3 Punkte kennen wir. Aber wie der Herr das alles geplant hat, wie, wie sie nachher in eine Gefangenschaft haben müssen. Weil sie auch das Zeitlis-Evangelium nicht gehört haben. Und wie Sachen manchmal, ja, wir heute erleben, aber unsere Grosskinder nachher nichts mehr wissen. Ich habe mal einen gehört, einen alten Mann von der Berliner Mauer reden. Und er hat gesagt, hey, die Berliner Mauer ist gefallen, das war für uns alles gewesen. Die Jungen wissen es noch knapp und dann ihre Kinder werden vielleicht keine Ahnung mehr, als hier mal eine Mauer gewesen ist. Er hat gesagt, die Jungen fragen ihn manchmal, wo ist jetzt die Mauer genau durch? Und was ist genau mit dieser Mauer gewesen? Und für ihn war es das Leben gewesen und hat das erlebt, wie die Mauer gefallen ist, was das denn geheissen hat. Und jetzt hat er ein Kind und die Jungen fragen manchmal und dann noch eine Generation und noch eine Generation mehr. Wir wissen, dass die Sachen gehen verloren, aber das Evangelium ist nicht verloren gegangen. Es ist heute noch da. Und die Bibel ist heute noch schärfer als ein Zweischneidungsschwert. Sie dringt durch bis ins Innerste. Und schon nur das ist manchmal, wenn wir das würden checken. Auch alles, was in Israel abgeht. In den Medien, was man alles liest, was alles für sich aufgeschrieben wird und wie es denn wirklich ist. Und Tatsachen, die einfach sind. Nobelpreisträger, kein Volk bringt halb so viel her. Oder ich weiss nicht, die Preise, die Juden sind weit voraus. Einfach gesegnet, einfach ein bisschen cleverer. Aber wir Heiden haben die Möglichkeit bekommen. Gott sei Dank. Aber bilden wir uns nicht ein. Wenn du nicht jüdische Wurzeln hast, du bist ein Heid. Auch das ist manchmal das Bewusstsein. Aber durch seine Gnade, schon dort, durch seine Gnade ist es rausgebrochen aus Jerusalem raus. Und der Cornelius und die nachher plötzlich den Heiligen Geist bekommen, ist für die Leute auch herausfordernd gewesen. Manchmal so Storys schnell ein miterleben, um ein zu spüren, wie das denn war. Was ist denn passiert? Was mich so berührt hat, sind so die lieblichen Füße. Vor 2000 Jahren hat Jesus das Evangelium gebracht mit lieblichen Füßen. Und seither ist es weitergegangen. Und für mich ist einfach, es ist hennenschön. Wir können das heute noch mit lieblichen Füßen die Botschaft bringen. Aber es ist nicht immer mit lieblichen Füssen passiert, wenn wir zurückschauen. Unsere Kirchengeschichte. Eieiei. Und gleich für mich merke ich die Entscheidung. Ich merke in meinem Leben, es war so nicht immer liebliche Füsse. Manchmal behaupten wir etwas oder sagen etwas oder werden denken, hey, jetzt hätte es die endlich mal checken. Was auch immer. Unsere ganze Kirchengeschichte hat noch ganz anders geboten. Die, die noch getauft haben, hat man mal versäuft. Und so ist sehr liebliche Füße. Merkt es. Und gleich hat es überlebt. Aber unser Auftrag ist es, mit lieblichen Füßen die frohe Botschaft weiterzubringen. Und sie wird weitergehen. Der Herr wird sich Leute vorenthalten. Und dann, im 11. nachher, was ich schon gedacht habe, als er dort schreibt, Gott hat ihnen gegeben einen Geist der Betäubung, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Hat er den Juden gegeben, aber manchmal auch uns. Und ich merke, es ist ein Zustand, wo ich wirklich, wirklich nicht reingehe. Ein Schlaf, wo ich die geistlichen Realitäten nicht mehr sehe und nicht mehr checke. Wie manche hat gut angefangen und ist eingeschlafen. Wie manche hat plötzlich eine andere Sicht. Andere Augen, wo plötzlich sagt, dieses und eins ist wahr. Und der Herr sagt manchmal, ich habe noch in meinem Leben studiert, ich musste auch sagen, der Herr hat mich, als ich jünger war, auf Sachen angestoßen und ich bin nicht darauf eingegangen. Und ich weiss, dass ich heute noch Sachen in meinem Leben habe, die ich dann frei werden konnte. Und ich weiss von vielen, die gut angefangen sagen, jetzt mache ich das wirklich. Und dann kommt so ein Schlaf und man hört einfach mal 2-3 Jahre nichts mehr von. Und wir haben es gesehen, die Frauen haben ein bisschen länger Zeit als die Männer. Aber es hat niemand ewig Zeit. ich merke, wenn wir wirklich nicht in den Schlaf fallen, sondern wirklich die Sachen erleben mit dem Herrn und dran gehen, der Herr hat einen Plan und eine Zukunft für uns und er will uns wiederherstellen. Das Evangelium ist nicht etwas, das man einfach mit den Ohren hört, sondern etwas, das man mit dem Herz aufnehmen kann. Und je länger, ich sage dir, je älter als du wirst. Wir sind gestern in einem Fest und dann diskutieren wir einfach. Und dann sieht man Leute, die man vor 20, 30 Jahren das letzte Mal sieht, die erzählen dir aus ihrem Leben. Und ja, manchmal ist es wirklich ein Elend. Und dann, manchmal sieht man auch, ich will die Sachen nicht beurteilen. Es ist nicht an mir, da etwas zu sagen, es ist wegen dem und wegen dem. Versteht mich nicht falsch. Aber wir diskutieren zusammen, wir haben ja die Leute kennt, wir wissen, was für Entscheidungen sie zum Teil getroffen gemacht haben. Und dann einfach zu sehen und andere zu sehen und sagen, hey, so etwas von gesegnet. Manchmal, wir Menschen wissen es nicht, aber ich bin überzeugt, das hat etwas dahinter. Der Herr segnet seine Kinder. Und geht mit ihnen weiter, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Das heisst nicht, wir werden vor Schwierigkeiten bewahrt. Das nicht. Aber er segnet sie und hat immer einen Weg. Er hat immer noch einen Plan B und einen Plan C. Hat er auch hier gehabt für die Juden. Sie sind immer noch sein Volk. Immer noch berufen. Aber Plan B. Aber immer noch ein super Plan. Und so ist er für unser Leben auch. Bleiben wir wirklich dran bei Jesus. Und sagen, hey, ich will nicht in den Schlaf fallen. Ich will nicht, dass ich betäubt werde. Und anfangen, die geistlichen Relationen nicht mehr zu sehen. Und ich will hören, wenn der Geist sagt, wenn der Geist Gemeinde ruft, wenn der Geist einen Auftrag hat, ich merke, ich will hören, nicht nur mit meinen Ohren, sondern mit meinem Herz. Und wenn der blind noch taub werden, geistlich gesehen.
Das sind noch die letzten paar Verse, und das war Gedanken gerne dazu teilen, wo es da steht, im Vers 8 bis 10, oder? Es heisst, es ist hier schon primär für die Juden geschrieben. Aber wie es mir ja gesagt hat, wie wir auch schon beobachten, passiert es uns Menschen, die den Herrn kennen, genau gleich. Das ist ganz wichtig. Wenn wir uns für Jesus Christus entschieden haben, ist das sensationell, das ist das Wichtigste, was es gibt. Die wichtigste Entscheidung vom Leben überhaupt. Keine Frage. Aber die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte wichtigste, die sind aber auch noch wirklich, wirklich wichtig. Und die sind häufig nach der Entscheidung für Jesus Christus. Was für Entscheidungen treffe ich auf dem Weg von meinem Leben im Gehorsam dem Herrn gegenüber? Und der Herr, das ist mir jetzt gut beschrieben, sagt, sie haben Sachen aus ihrem Leben, wo sie früher loswerden konnten. Mir geht es genau gleich, das haben wir alle. Der Herr stößt uns an und dann gibt es gewisse Bereiche, die kenne ich auch in meinem Leben. Da bist du über Jahre staub dafür, wenn der Herr dich ruft. Und er sagt, los, du sollst etwas dran machen. Und in seiner Gnade hört er nicht auf rufen, gerade bei seinen Kindern nicht. Das hat er auch gesehen, wie er seinem Volk nachgeht. Das heisst, Tag und Nacht ist er dem Volk in seinen nachgegangen, aber sie wollten nicht hören. Tag und Nacht. Und genauso geht er uns auch nachher. Und was ganz spannend ist, die kennen das auch, und das ist einfach so, wenn wir in einem Bereich ein erstes Mal nicht hören, sind wir im zweiten Mal noch relativ empfänglich dafür. Beim dritten Mal geht es auch noch gut, beim vierten Mal auch, beim fünften Mal ist es schon ein bisschen härter und beim zehnten Mal hören wir gar nicht mehr recht zu. Und in diesen Bereichen, wo wir dann nicht hören, werden wir verstockt. Das ist der Begriff, der hier drin vorkommt. Wir werden blockiert, wir werden taub auf diesen Ohren, um zu hören, wenn der Herr in diesem Bereich etwas sagt. Und das ist kein guter Zustand. Der Herr sagt in seinem Wort ganz oft, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Die Formulierung kommt manchmal vor. Ich habe einfach kurz mal nachgeschaut, was mich wirklich interessiert im Zusammenhang. Und wenn wir nicht hören, können wir plötzlich nicht mehr hören. Das ist etwas, was passieren kann. Und wir werden die Bereiche wirklich taub, bis der Herr wieder in seiner Gnade plötzlich vielleicht eine richtige Offenbarung schenkt, wo man merkt, oh Mann, oh Frau, dort habe ich wirklich Tore zugehört. Donnerblitz und Abenang, wie habe ich nur können. Und ich kann das Gleiche drauf brechen. Aber es ist einfach immer viel mehr Arbeit, wenn es nach dem 50. Mal ist, als nach dem 2. Mal. Weil auf den 98 anderen Mal, die wir nicht gehört haben, sind wir in eine Richtung geschickt, wo uns meistens nicht wirklich geholfen hat. Und wenn wir in die Richtung geschickt sind, wenn ich geholfen habe, müssen wir ganz scheissweg, ich sage es jetzt so, wieder zurückbuchstabieren, dass wir wieder dorthin können, dass wir hören, wenn der Herr redet. Und er sagt hier, oder? Augen, die ich sehe, und Ohren, die ich höre, bis auf den heutigen Tag. Und der heutige Tag ist wortwörtlich oder heutige Tag sogar. Das ist spannend. Für die Juden ist es der heutige Tag. Beim nächsten Mal kommt etwas ganz Spannendes in diesem Zusammenhang. Ich weiss nicht, wenn das wirklich vielleicht ist für dich heute der Tag, der so spannend ist, wo plötzlich etwas aufgeht. Wo du merkst, oh, ui. Ui, da habe ich nicht gehört. Aber da sollte ich wieder anfangen hören. Da sollte ich wieder anfangen aufpassen, was der Herr sagt. Da sollte ich anfangen umdenken. Und der Herr in seiner Gnade sagt dann nicht, Urs, jetzt ist es spät. Wenn der Urs sagt, oh, ich will umdenken, sagt der Herr, weißt du, was der Herr sagt? Halleluja. Komm, ich bin gerade dabei. Das ist der Herr. Die Entscheidung ist aber bei uns. Dass wir die Ohren auftun und die Augen auftun, dass wir wieder hören und wieder sehen, wenn der Herr ruft. Die Juden sind für uns zum Glück ein stures Volk. Und darum hat er das Evangelium bekommen, das hat er auch gewusst, darum hat er auch das Volk gewählt und nicht eins gewählt, das einfach total absolut unterwürfig und gehorsam ist. Es wäre nämlich nur das Volk durchgekommen und die anderen Völker hätten einfach den Kürzer gezogen. Aber der Herr in seiner Souveränität hat schon gewusst, welches Volk das muss erwählen, dass es funktioniert, dass alle Heiden schon zum Glauben kommen. Das ist Gottes Plan, oder? Und gleich hat es immer wieder Leute, die dazugehören. Und den anderen geht es wirklich so, wie sie beschrieben ist. Und der Vers 9 und Vers 10 sind zwei Versen aus einem Psalm von David, der David in seiner Frustration der Herr bittet und sagt, Herr, lass das, was die bösen Leute auf mich gekommen haben, auf sie zurückkommen. Das ist schlussendlich, weil sie aufgrund von ihrem Eifer gegen Menschen vom Herrn wirklich aktiv geworden sind. Das hat die Juden auch gemacht und haben natürlich entsprechend die Heiden verfolgt, die Gläubigen. Und das war entsprechend ein Ärgernis gewesen. Und das ist etwas, das ist auch wichtig. Hört mich jetzt, wenn ich das sage. Wenn ihr in eurem Leben auch als gläubige Menschen unterwegs seid und in einem Thema nicht hören wollt, dann werdet ihr mit der Zeit taub und mit der Zeit werdet ihr sogar aggressiv. Gegen die das sagen. Und dann geht ihr gegen die vor, die euch eine gute Botschaft predigen. Das ist etwas, was man wirklich beobachten kann. Wenn Menschen aufgrund von ihrer geistlichen Tendenz in eine Richtung extrem stark geprägt werden, werden sie dann plötzlich aggressiv gegen die, die in diese Richtung gehen. Und für die anfangen, entsprechend kritisieren, korrigieren und verfluchen im Extremfall. Das passiert auch vielen Frommen. Dass sie dann sagen, das gibt es nicht mehr, und wenn der das predigt, dann muss ich ihn unbedingt das Boden selber flach machen. Leute, gibt es wirklich, und zwar mehr, als man denkt. Und das ist wieder so etwas, wenn man in einem Bereich nicht hören will, wenn man in einem Bereich nicht hören will, wird man verhärtet, bis zum aggressiven Verfolgen von dem, was das Gute predigt. Und genau das ist David passiert, dass der Herr macht, dass das auf dich zurückkommt. Zum Glück ist der Herr gekommen und hat das aufgehoben, ein Stück weit. Und trotz allem habe ich das Gefühl, ich bin überzeugt, dass die Dynamik sogar so läuft. Einfach nicht in diesem ausgeprägten Mass, weil wir nicht mehr Auge und Zahn um Zahn haben. Der David hat so gebetet. Der David hat dort so gebetet, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und der Herr hat ihm es nicht verboten. He? Und er betet mehrfach so in den Psalmen. Heute ist es zum Glück nicht mehr ganz so schlimm, aber ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir in einem Bereich nicht aufpassen, es verhärtet und sogar Gegensachen feststellen, dass wir dort etwas ernten, das uns wirklich nicht gut tut. Da möchte ich wirklich ermutigen, seid nicht zu schnell im Richten und beurteilen. Passet mir ganz, ganz fest auf. Wir sehen nicht hinter das Herz, wie jetzt gut gesagt. Tun wir nicht beurteilen, tun wir nicht verurteilen, sondern bringen wir die gute Botschaft mit lieblichen Füßen. Das ist unser Auftrag. Und hören wir auf die Botschaft, damit es uns nicht so geht. Wir wollen eine Church sein, wir wollen eine Bewegung sein, die Versöhnung und das Evangelium predigt. Und nicht das Donnerwetter vom Himmel oben runter. Das ist das, was wir predigen wollen. In aller Klarheit und Wahrheit. Wir tun nichts beschönigen. Wir wollen uns bewusst sein über die geistliche Dimension und die geistlichen Prinzipien. Genau wie das jetzt, was wir heute angeschaut haben. Dass wenn wir nicht hören, dass wir verhärtet werden, aus entsprechend schwierig wird. Wir können immer noch umkehren. Und wir wollen den Menschen die gute Botschaft bringen. Die liebliche Botschaft vom Evangelium, wo es zum grössten Dreck, was es überhaupt gibt, kann retten. Schauen wir auf uns, sind wir wachsam, lassen wir den Herrn etwas wachen, dass wir entsprechend mit offenen Ohren und mit offenen Augen dem Herrn gegenüber unterwegs sind. Amen.